Moin zurück hier bei der Hochsport. Mein Name ist Christian A. Hoch. Ihr findet mich auf Twitter @c_a_hoch. Und ja, bei mir habe ich meinen ersten privaten Studiogast. Der sitzt mir jetzt hier gegenüber. Ist eine ganz ungewohnte Situation. Marco, du bist Journalist und Kommentator bei DAZN, das neu gegründete Portal. Was machst du da genau? Beschreib das doch mal vielleicht.
Ja, das Portal gibt es jetzt ja noch nicht so lange. Wir übertragen hauptsächlich internationalen Fußball, also Premier League, Serie A, französische Liga, Liga A und einige kleinere Ligen, unter anderem auch die serbische Liga. Ach so. Auch die NFL-Fans kommen auf ihre Kosten mit RedZN, das komplett vom amerikanischen her übertragen wird. Das ist auch eine schöne Konferenz. Also insgesamt schönes Produkt. Gibt noch die ein oder andere technische Schwierigkeit. Wir haben damit aber gerechnet, dass am Anfang jetzt noch nicht so rund läuft, aber bleibt dran, probiert es mal aus, DAZN.com, ein Monat kostenfrei, könnt ihr erstmal gucken, ob euch das gefällt und dann weiterschauen.
Ja, und Sport 1 FM, machst du die Bundesliga, warst dann da auch bei Leverkusen gegen den HSV jetzt am Wochenende im Einsatz und darüber wollen wir natürlich reden. Auch noch mit Kai Beermann, du bist ja Journalist für die Welt, wie lange machst du das schon?
Ja, hallo aus Hamburg. Bei der Welt bin ich jetzt seit 2015 im Sommer da angefangen.
Okay, und vorher?
Vorher war ich ein Jahr bei der Mopo.
Ja, und da kennst du dich natürlich dann mit dem HSV und so rundum auch bestens aus, denke ich mal.
Das hoffe ich.
Gut, gehen wir direkt rein in das Spiel Leverkusen-HSV. Marco, was hattest du eigentlich für Erwartungen an die Partie erstmal im Vorfeld?
Ganz schwierig. Also Leverkusen im Moment auch so eine kleine Wundertüte, zumal ja auch mit einigen Verletzungsbedingten, vor allem im Sturm vorne. Chicharito, hat man auch gemerkt, war noch nicht wieder richtig fit. Dann kam natürlich zum Leidwesen des HSV Poyanpolo, der natürlich dann drei Hütten macht. Für mich war das Spiel komplett ausgeglichen. Mein Tipp war vor dem Spiel unentschieden.
Ach echt?
Ja, hätte gut funktionieren können, weil Leverkusen auch noch nicht so in dem Rhythmus ist und auch im Moment noch große Probleme hat. Und der HSV ja bekanntlich auch sich auswärts ein bisschen leichter tut als zu Hause. Hatte ich schon gedacht, dass der HSV da was mitnehmen kann. Wir werden gleich noch ins Detail gehen.
Auf jeden Fall.
Aber ein Punkt wäre auch verdient gewesen, meiner Ansicht nach.
Punkt wäre auch verdient gewesen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel ausgerechnet. Kai, du warst ja auch im Stadion. Mit was für Gefühlen bist du reingegangen nach dem ja doch eher enttäuschenden 1:1 gegen Ingolstadt?
Ja, ich war eigentlich auch nicht so überrascht, dass der HSV sich so präsentiert hat, wie er das 80 Minuten gemacht hat. War eine ordentliche Leistung. Habe ich der Mannschaft schon zugetraut, auch nach dem eher schwächeren ersten Saisonspiel gegen Ingolstadt. Aber gut, dann, dass sie es dann am Ende nicht geschafft haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen, das ist die Schattenseite und darüber werden wir sicherlich jetzt auch gleich noch ein bisschen im Detail reden.
Ja, da müssen wir leider drüber reden, auf jeden Fall. Also ich fand vor allen Dingen den Anfang sehr stark vom HSV, wie er reingekommen ist, direkt früh gepresst und war ein bisschen erschrocken. Ich habe auch hinterher gesagt, es war nie so einfach, in Leverkusen in den letzten Jahren da was mitzunehmen. Wie siehst du das, Marco?
Ja, der HSV hat sehr gut gemacht, vor allem auch sehr hoch verteidigt. Also Leverkusen wenig Platz gelassen zum Kombinieren. Genauso musst du gegen Leverkusen spielen, dass sie gar keine Räume finden. Kam doch dem HSV zugute, dass Bellarabi ja schon nach Gefühl 10 Sekunden vom Platz musste. Natürlich da auch viel Schnelligkeit gefehlt hat auf den Außenpositionen. Und in der ersten Halbzeit war der HSV noch ein bisschen zaghaft. Da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr auf das 1:0 gehen können. Gerade in der Phase, als Bellarabi runter musste, brauchte Leverkusen 10, 15 Minuten. Da gab es ja auch die ein oder andere Torchance. Da fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit auch im Abschluss und auch mal vielleicht noch ein bisschen Mut, dann die Chancen auch zu machen.
Ja, vor allem Mut auch mal abzuziehen. Ich habe da die Situation mit Sakai vor Augen, der da, ich glaube, 16 Meter vor dem Tor steht, den Ball auf dem linken Fuß hat, sein Schwächerer. Aber er zieht nicht ab, versucht den Pass auf Müller und die Situation war gescheitert. Ja, auf jeden Fall. Kai, vielleicht gehen wir noch mal kurz in die Vorbereitung auf das Leverkusen-Spiel. Du bist ja in Hamburg ein bisschen näher dran, verfolgst das Ganze auch beim Training. Was hat Labbadia gefordert, beziehungsweise wie ist er in den 2 Wochen, Länderspielpause war ja, mit der Mannschaft umgegangen? Ich meine, es waren nicht alle da, aber was hat er so für Schwerpunkte gesetzt? Weil über den müssen wir leider auch noch später reden.
Ja, dazu muss ich sagen, in der Länderspielpause hatte ich auch etwas Pause und habe das nicht ganz so intensiv beobachten können, sprich auch die beiden Testspiele, die es da gegeben hat in Timmendorf und in Berlin. Ja. Das heißt, die letzten Tage vor dem Leverkusen-Spiel war es eben so, oder das wurde dann im Spiel ja auch deutlich, dass eben eine Variante war, dem Leverkusener Pressing so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, eben der lange Ball vorne auf Michael Gregoritsch. Das wurde auch schon vor dem Spiel in Zwickau im DFB-Pokal so einstudiert. Das war eben ein Mittel, was ja dann zum Schluss nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, speziell in den Minuten, wo es dann Leverkusen noch gedreht hat, das Spiel da und kaum Entlastung geschaffen wurde, der Ball immer ganz schnell wieder zurückkam. Ja, sicherlich einer der Gründe.
Und du sprichst gerade den langen Ball an. Marco, der wird ja von den Fans nicht so gerne gesehen. Ja, kann man fast sagen, der wird auch sehr kritisiert und Labbadia vorgeworfen. Kein Spielkonzept, keine Spielidee. Aber wenn man das jetzt mal so sieht, langer Ball vorne drauf auf Gregoritsch, das Mittelfeld überbrückt, Pressing aus dem Weg gegangen, Kai spricht das an.
Und wenn es funktioniert.
Wenn es funktioniert. Und Gregoritsch hat ja auch den Pass zu Bobby Wood geschlagen. Wie muss der Fan da vielleicht auch rangehen, um das wirklich beurteilen zu können?
Ja, da ist man als Fan natürlich immer geneigt. Man möchte natürlich gerne Kombination sehen. Ist doch klar, 5-6 Stationen, dann bist du mal die Offenposition, ja. Dreimal einen Trick und dann eben noch Flugkopfball und Tor, ist ja klar. Nur lange Bälle geht natürlich auch nicht, das ist klar. Man kann situativ dann immer sehen, wie gesagt, wie Kai schon gesagt hat, sich aus dem Pressing dann zu befreien. Da muss mal der lange Ball kommen. Brauchst natürlich dann auch Spieler, die vorne die Bälle festmachen. Bobby Wood hat da noch Steigerungspotenzial. Also er müsste da noch ein bisschen mehr auch mit seinem Körper arbeiten. Er macht zwar jetzt Hütten im Moment, aber die Bälle vorne dann zu halten, wird dann die Hauptaufgabe sein, aber es kann natürlich kein Allzweckmittel sein. Das ist dann immer je nach Gegner dann auch bezogen. Ich glaube, gegen Leipzig wird das da schon wieder ein bisschen anders aussehen, zumal der HSV dann also wahrscheinlich auch wieder mehr das Spiel machen muss. In Leverkusen kam dem HSV zugute, kann abwarten, gesichert stehen. Holtby und Hand auf der 6 haben mir sehr gut gefallen. Erst habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen offensiv, aber es hat sehr gut funktioniert und als Holtby dann ausgewechselt wurde, nicht mehr. Können wir da auch nochmal drüber sprechen, ob das vielleicht auch einer der Knackpunkte war. Und insgesamt das HSV-Spiel noch ein bisschen zu statisch. Die Außenposition Kostic hat mir nicht gefallen. Muss noch besser eingebunden werden. Doch wir müssen da, glaube ich, noch nicht schwarz sehen. Obwohl es jetzt so ein Punkt ist nach 2 Spieltagen.
Ja, viele sehen jetzt schon wieder schwarz. Kai, wir gehen nochmal auf eine andere Personalie ein. Direkt am Anfang vielleicht. Gehen wir vielleicht später auch noch ins Detail. Alen Halilovic. Mhm. Und das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion mit Labbadia. Aber wir haben jetzt gerade thematisiert, der lange Ball, man muss ja gucken, Bobby Wood, Marco sagt das gerade, kann die Bälle nicht so festmachen, ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp. Gregoritsch kann das, aber wenn man jetzt einen Halilovic da wirklich auf die Position stellen würde, dann wird dieses Mittel ja gar nicht greifen. Deswegen muss der ihn ja quasi spielen lassen. Wieso versteht das der Fan nicht?
Ja, das ist, du sprichst da eine Personalie an, die hier auch heftig diskutiert wird. Alen Halilovic ist sicherlich so ein Spielertyp, wie ihn der HSV gebraucht hat oder auch gesucht hat. Eine der Lehren aus der vergangenen Saison war ja gerade, dass da vorne ein bisschen die Kreativität gefehlt hat, gerade eben auch, um gegen tiefstehende Mannschaften sich durchzusetzen und dort mal den entscheidenden Pass zu spielen. Da ist er eigentlich prädestiniert dafür, das zu machen. Aber bisher sieht Bruno Labbadia ihn eben noch nicht in dieser zentralen Rolle, sondern eher auf der rechten Außenbahn. Und das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Heute hat er im Training mit Halilovic auf der 10 mal probiert. Also vielleicht die Premiere gegen Leipzig.
Wie hat er sich da gemacht?
Ja, ganz gut. Also er ist natürlich ein sehr, sehr... Er liebt den Ball und geht da häufig auch ins Risiko, was in der Mitte, in der Zentrale natürlich dann, wenn es zum Ballverlust kommt, eben auch zu Kontern führen kann. Da muss er sicherlich noch ein bisschen das Risiko gut einschätzen. Wann kann er in die Dribblings gehen? Mit dem nötigen Selbstvertrauen ist er sicherlich ein Spieler, der das sehr gut hinbekommen kann und dann auch für die lichten Momente im HSV-Spiel sorgen kann.
Ja, bleibt das zu hoffen. Marco, gehen wir wieder aufs Spiel ein, ins Spiel rein. Der HSV in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, noch ein bisschen mit der, die zündende Idee war noch nicht so wirklich da. Dann kam aber die Chance durch Müller. kurz vor der Pause.
Ja, da hatte man erstmal gesehen, was möglich ist in dem Spiel. Ne? Zumal Leverkusen mir auch defensiv nicht so gut für erfahren hatte an diesem Tag.
Außer Tar vielleicht.
Ja, Tar, gut, Tar ist natürlich als Ex-Hamburger, ist doch klar. Nicht der beste Mann in der Innenverteidigung. Nein, aber insgesamt war da wirklich viel mehr drin, auch im ersten Durchgang noch. Ne? Dass das Tor da ein bisschen glücklich fiel, okay. Also Leno, wenn er rauskam, muss er ihn natürlich klären, aber das Ding musste mitnehmen. Danach allerdings wieder auch so ein bisschen das alte Hamburger Leid, dann zu sagen, jetzt führen wir 1-0, jetzt machen wir wieder ein bisschen weniger, spielen die Konter nicht mehr konsequent zu Ende. Wird schon irgendwie gut gehen und dann geht's ja meistens dann in die Hose. Das ist ja nicht nur ein Hamburger Problem, aber fällt oft auf beim HSV, dass halt nach dem Führungstreffer nicht konsequent danach gesetzt wird. Und Leverkusen hat ja wirklich schon früh voll Offensive gespielt. Also sie haben ja schon fast ab der 65. Minute fast an der Mittellinie verteidigt. Also es waren so viele Räume da und die schnellen Spieler haben sie jetzt auch, aber es kam kaum noch was. Und das war schon erstaunlich und sehr wahrscheinlich auch dann dafür verantwortlich, dass das Spiel verloren geht.
Vor allem fandest du nicht auch, dass Leverkusen eigentlich tot war?
Ja, tot nicht, weil Leverkusen immer die Möglichkeit hat, mit einem Spieler, den sie einwechseln, dass jetzt Bojan Polo ist, hätte ich auch nicht mit gerechnet, aber immer noch mal einen Spieler bringen können, der das Spiel dann noch drehen kann. Man hat gemerkt, dass Chicharito halt noch weit von seiner Bestform entfernt ist. Brandt hat in der zweiten Hälfte auch noch mal ein bisschen zugelegt. Die merkt man auch noch an, der hat die Müdigkeit. Also die Chance, in Leverkusen was zu holen, war so groß wie lange nicht.
Ja. Ja, das ist das Bittere. Und trotzdem steht man am Ende dann mit 0 Punkten da. Kai, wir haben gerade schon kurz angerissen, die Schaltzentrale Mittelfeld wird ja immer so ein bisschen zur, ich nenne es mal Achillesferse des HSV. Immer wieder brechen da zentral die Spieler weg. Sei es Holtby in der Vorbereitung, Albin Ekdal, Giroud verletzt sich in der Innenverteidigung. Macht es natürlich für den Trainer nicht einfacher, aber warum bringt er Albin Ekdal? Weil man hat doch deutlich gesehen, dass da ja, viel fehlte. Hat er keine Alternative?
Ja, die Alternativen, man kann das ja mal durchgehen, die Namen sind da eben rar gesät im Moment. Gideon Jung ist im Moment verletzt, ist ausgefallen, dann wäre vielleicht Finn Porat eine Alternative noch gewesen, aber in den Augen von Labbadia ist Finn Porat eben auch nicht der defensivere oder defensive Part auf der Doppel-6 und von daher auch nicht oder hat in dem Spiel nicht dem Anforderungsprofil entsprochen. So hat er das jedenfalls hinterher begründet und da blieb dann eben nur noch Albin Ekdal. Es sei denn, man hätte es mit oder ganz anders gestaltet und Gosa Kaide nach innen gezogen. Der hat das in der Vorbereitung einige Male auch gespielt, aber das wäre dann ja der Wechsel dann auch zu viel gewesen. Und so war eben Albin Ekdal der eigentlich einzige und naheliegende Wechsel in dem Fall auf der Position.
Warum sagst du Wechsel zu viel? Ich meine, er hat es auch gegen Ingolstadt gemacht und gar nicht mal so schlecht, fand ich. Also da hätte man ja Diekmeier reinbringen können, anstatt Ekdal und dann Sakai auf die 6.
Naja, Diekmeier hatte dann ja die Wadenprobleme und das wäre, glaube ich, da in dem Fall dann hätte das auch nicht funktioniert. Ja, es ist schwierig, die Position da hinten. Ne? Wobei man auch sagen muss, trotz Trainingsrückstands und in den 10 Minuten hätte sich Ekdal vielleicht ein bisschen cleverer da auch verhalten können bei so einem Spieler mit der Erfahrung. Aber gut, das hat deutlich gemacht, wo es im Moment extrem schwierig ist im Kader.
Auf jeden Fall, das wollte ich nämlich gerade fragen, Marco. Hat der HSV da bei den Transfers den falschen Schwerpunkt gesetzt? Ich meine, man hat es auch schon im Vorfeld thematisiert. Es war immer Thema.
Also ich glaube schon, ein gestandener Defensivakteur hätte meist vorhin noch gut zu Gesicht gestanden. Zumal ja Spajic bei aller Liebe jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Also ich bin ja noch nie ein großer Spajic-Fan gewesen. Ich weiß, dass viele SV-Fans ihn noch mögen. Er hat aber immer auch seine Aussetzer mit drin. Jetzt war er natürlich nur dabei, weil Giroud auch gefehlt hat. Aber da fehlt dann noch so eine richtige Alternative auf der Sechser-Position. Das kann funktionieren mit Holtby und Hunt, haben wir gesehen. Ist nicht zu offensiv, beide sind ja auch sehr lauffreudig. Das kann durchaus eine Alternative sein, aber es darf nicht sein, wenn einer wegbricht, dass dann direkt so eine große Lücke entsteht. Aber Ekdal wird ja auch wieder kommen. Also er kann es ja besser, als es jetzt gezeigt hat. Und wenn er wieder an die alte Form anknüpfen kann, ist das Problem vielleicht gar nicht mehr ganz so groß. Aber vielleicht sollte man im Winter nochmal überlegen, auch die personelle Situation nochmal überdenken, um da nochmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Ich habe auch den Eindruck, der SV hat sich mehr um die Offensive als um die Defensive gekümmert.
Ja, Kai, eben. Ist das nicht so ein Risiko, wenn man dann da jetzt hofft, dass Ekdal irgendwann wieder zu seiner Bestform findet und bis dahin dann da irgendwie immer die Notlösungen einstreuen muss.
Ja, es war ja bekannt, dass der HSV einen Defensiv-Allrounder, so wie Gojko Kacza gewesen ist, in den vergangenen Jahren gesucht hat. Dass das eben der Spieler war, den man noch unbedingt haben wollte, kurz vor Ende des Transferperiode. Dass das jetzt nicht geklappt hat, ist angesichts der Verletzten auf der Position natürlich jetzt erstmal eine schwierige Situation, durch die man jetzt erstmal durchkommen muss und darauf hoffen muss, dass eben Ekta schnell wieder zu seiner Form findet, dass Gideon Jung irgendwann wieder zur Verfügung steht. Wenn dann alle an Bord sind, dann bietet der Kader auch auf der Position genug Alternativen. Aber in der jetzigen Situation ist es eben schwierig. Aber wenn man nicht den passenden Kandidaten gefunden hat, wo man gesagt hat, das passt, den holen wir jetzt, dann muss man vielleicht bis zum Winter warten und hoffen, dass es so irgendwie gut geht. Man hat jetzt mit Douglas Santos für die linke Seite jemanden geholt. Ja.
Okay, und warum genau brechen immer beim HSV die Spieler im Mittelfeld und in der Abwehr weg? Hast du da vielleicht eine Erklärung?
Ein Fluch? Nee, ich weiß es auch nicht. Das ist zieht sich so durch die letzte Saison ja eigentlich auch durch. Der HSV hat auf dieser Position immer mit wechselnden Pärchen gespielt. Und wenn man das jetzt sieht, mit Hand spielt da ja eigentlich auch ein Spieler, der dafür nicht vorgesehen ist. Holtby hat ja auch so angefangen. Der hat jetzt in der letzten Saison schon auf der Position gespielt, aber ist ja eigentlich auch damals als Zehner verpflichtet wohl. Also kann man sagen, im Moment spielt der HSV sehr offensiv auf der in der Mittelfeld, in der Defensivzentrale mit zwei Spielmachern oder mit zwei Zehnern eigentlich. Das ist eine entscheidende Frage, dass da Kontinuität auf der Position einzieht.
Ja, sicherlich auch eine Schlüsselfrage.
Absolut, ja.
Marco, jetzt gehen wir doch mal dann für die HSV-Fans auch in die unangenehme Situation. Nach dem Tor, ich glaube 58. war es, Bobby Wood. Ich war im Gästeblock, ich war in der Kurve und die Stimmung war wirklich grandios, weil meiner Meinung nach, ich habe nicht damit gerechnet, dass der HSV da so auftritt und so lange führt. Und so schnell, wie es im Fußball halt geht, von ganz oben nach ganz unten. Warum hört der HSV ab der 60. auf, Fußball zu spielen?
Das ist ja bei vielen Mannschaften das Phänomen, das ich nie verstehen werde. Warum man nicht, wenn man das 1-0 erzielt, das zweite nachlegt, um erstmal ein bisschen Ruhe zu haben. Machen ganz viele Vereine. Gut, der HSV hat natürlich auch ein gutes Tempo vorgelegt, dürfen wir nicht vergessen. Also 60 Minuten Leverkusen im Griff zu halten, ist nicht so einfach. Mhm. Vielleicht fehlten noch ein paar Körner hinten raus, zumal ja auch noch einige angeschlagene Spieler mit dabei sind. Andererseits, die Lücken waren da, also die Räume waren da, es waren aber keine vernünftigen Pässe mehr aus dem Rückraum. Auch die Außenverteidiger haben nicht so einen guten Job gemacht, auch Sakai hat dann zu viele leichte Bälle verloren. Da fehlt die Ruhe, die Übersicht, um wirklich zu sagen, der Gegner ist jetzt wirklich schlagbar. Wir haben das 1-0, vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Mannschaft eigentlich jetzt über doch sehr viele erfahrene Spieler verfügt. Die wissen eigentlich, wie man mit einem 1-0 im auswärtigen Stadion in Leverkusen damit umzugehen hat. Das ist immer das große Rätsel, aber es machen halt viele Mannschaften. Es ist eigentlich mehr eine Kopfsache, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt unseren Teil getan, wir führen jetzt. Und von Leverkusen kam zu dem Zeitpunkt auch nicht viel, ein bisschen Sicherheit, vielleicht trügerische Sicherheit. Und dann kriegst du halt den Ausgleich und dann brichst du dann komplett durch.
Ja, apropos Ausgleich, war es denn naiv, vielleicht auch von Labbadia, nach dem Ausgleich nicht die Mannschaft noch mehr, also noch zurückzuziehen, sondern weiter auf Sieg spielen zu lassen und Halilovic zu bringen?
Das Zeichen hätte ich vielleicht vorher gesetzt. Vielleicht Halilovic schon beim Stande von 1-0 zu bringen und zu sagen, Jungs, stellt euch nicht hinten rein. Als er gemerkt hat, seine Mannschaft wird immer weiter hinten reingedrückt oder stellt sich oder staffelt sich etwas tiefer. War ja teilweise so, dass wirklich nur noch 40 Meter vor dem eigenen Tor dann angegriffen wurde. Das hat der HSV ja in der ersten Halbzeit viel besser gemacht. Und vielleicht wäre da das Zeichen gar nicht schlecht gewesen an die Mannschaft. Beim 1-1 habe ich es dann auch nicht mehr so ganz verstanden. Der wird sich was dabei gedacht haben. Ne? Aber die Trainer haben ja sowieso mal sehr eigene Ansichten. Deshalb will ich da nicht vorgreifen.
Ja, ich wollte gerade fragen, Kai, was hast du dir bei der Einwechslung von Halilovic gedacht? War das einfach nur, um ihn zu bringen oder war da schon irgendwas dahinter?
Ja, bei der Einwechslung habe ich eher bei der Einwechslung von Pierre-Michel Azoga überlegt, ob man da vielleicht einen anderen Spieler für hätte bringen können. Oder
Waldschmidt.
Ja, zum Beispiel, genau. Also den hätte ich vom Spielertyp eigentlich der geeignet war aus meiner Sicht gewesen, um dann auch vorne die Bälle mal ein bisschen besser zu halten und auch mit seiner Schnelligkeit dann was zu machen. Bobby Wood war so, also von der Tribüne aus hatte ich den Eindruck, als könnte er noch auch die letzten 10 Minuten durchziehen. Er hatte zwar die Länderspielreise in den Knochen und ist auch mit dem ein oder anderen Bewegchen da zurückgekehrt, aber der Wechsel war dann eher so, ich gedacht hätte, naja.
Was vielleicht, Marco, um Lasogga nicht noch beleidigter werden zu lassen?
Also die Trainer kriegen ja auch immer diese Daten vor dem Spiel, wie erfolgreich Spieler gegen andere Vereine sind. Und da hat Lasogga schon fünfmal gegen Leverkusen getroffen und ist ja mit denen auch damals A-Jugendmeister geworden, Torschützenkönig. Das spielt oft dann auch eine Rolle. Verstanden habe ich den Wechsel auch nicht, weil ich genauso wie Kai gesehen habe, ich glaube, den wird jetzt auch 90 Minuten laufen lassen können. Das hat er geschafft. Mhm. Und Lasogga vorne ist halt nicht derjenige, der den großen Aktionsradius hat, der braucht den Ball auf dem Fuß. Das ist dann eigentlich kein typischer Konterspieler, ne, den man da jetzt hätte gebrauchen können.
Ich habe hinterher gesagt, Lasogga hatte einen Ballkontakt und das war der Fehlpass.
Ja. Komfort.
Jetzt aber nochmal die 90. Minute. Hattet ihr beide, ich frage jetzt einfach direkt Kai, hattest du nicht zu dem Zeitpunkt auch irgendwie das Gefühl, okay, jetzt holen wir hier den Punkt?
Ich muss sagen, ich war schon auf dem Weg nach unten in die Mixzone.
Ach nein.
Das ist ja ein sehr langer Weg in Leverkusen und war da schon mit einem Fuß im Treppenhaus. Also ich dachte, bin nicht davon ausgegangen, dass da noch was anbrennen kann hatte den Punkt eigentlich schon im Kopf.
Hatte schon die Fragen geschrieben, ne? Wie zufrieden sind Sie mit dem Punkt?
Ja, ein bisschen so. Das war natürlich nicht vorhersehbar, dass da in der Nachspielzeit noch was passiert in dem und dann eben auch noch Bojan Barlow. Zweimal oder dreimal hat er dann ja getroffen. Das ist ja so ein Spiel, wird ihm so schnell nicht wieder gelingen, nee. Aber gegen den HSV hat das gemacht.
Ja, gegen den HSV gelingt das vielen.
Obwohl man sagen muss, zwei Tore waren nicht so schwer von Bojan Barlow. Der hätte auch ein anderer Spieler gemacht. Aber das 2-1 war natürlich schon
das war
sehr sinnvoll. Aber er stand genau richtig, ja. Und hat es halt eiskalt ausgenutzt, ja.
Aber im Vorfeld des 2-1 auf der Außenbahn, da muss ich doch anders verteidigen, oder? Gegen Henriks.
Das stimmt. Also das war insgesamt da beim HSV zu wenig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich nur die schwindende Kraft war. Aber es war so ab der 70. wirklich zu erkennen, dass keiner auch mehr die langen Wege gegangen ist. Man nur noch versucht wurde, irgendwie kompakt zu bleiben. Aber die nötige Zweikampfhärte ging dann völlig ab. Das war in der ersten Halbzeit völlig anders. Das war ja auch durch die Zweikampfhärte Leverkusen den Schneid abgekauft. Und das war in der Schussphase nicht so. Und dann hast du halt bei Mannschaften wie Leverkusen, kannst du das nicht erlauben. Die haben halt einen, der haut dann drauf. Und der hat ja den Ball auch optimal getroffen beim 2-1. Das schafft er ja also wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten 10 Wochen nicht. Aber dann fliegt er dir halt um die Ohren. Ne? Und dann musst du selber nochmal den Schalter umlegen. Schaffst du nicht, kriegst noch einen Konter.
Ja, vor allem, der hat in Düsseldorf letztes Jahr gar nichts gerissen.
Richtig. Und also 2-3 Tore.
Ja. Wenn überhaupt. Ja. Kai, was nehme ich denn jetzt als Trainer, als Mannschaft, ja, als Fan eher nicht so, was nehme ich denn Positives mit, nachdem ich da aus dem Stadion gehe?
Ja, das Positive war eben, dass die Mannschaft 80 Minuten oder 75, wie man auch das bemessen möchte, ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert hat gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr wieder in die Champions League kommen möchte. Das war schon in Ordnung, der Auftritt, ne? Das Spiel lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Welches Gesicht ist jetzt das wahre des HSV? Also auch bis zu dem 1-0 muss man sagen, ja, hat der HSV eigentlich eher mit Tugenden überzeugt, die er auch in der vergangenen Saison schon gezeigt hat. Eben dieses kompakte Stehen und gutes Arbeiten gegen den Ball. Gegen Ingolstadt war das auch so. Das war noch nicht die Weiterentwicklung vielleicht, die man sich in dieser Saison vom HSV erhofft hat, auch mit den Neuzugängen, die doch für auch gehobenere fußballerische Klasse stehen. Das bleibt jetzt abzuwarten, ob das gelingt in der englischen Woche, ob davon ein bisschen mehr zu sehen ist.
Ja, du musst ja quasi fast 6 Punkte aus den nächsten 2 Spielen und fast
Muss jetzt alles gewinnen.
Genau, einfach alles gewinnen.
Gegen Bayern wird schwer.
Ja.
Nein, sie wird auch nicht so leicht.
Nee, eben, aber schöne Überleitung, Weiterentwicklung. Marco, wir gehen auf Bodo Labbadia, wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber wir gehen jetzt mal en Detail.
Ja.
Und wir sprechen über fehlende Weiterentwicklung beim HSV. Es wird ihm immer vorgeworfen, Bruno Labbadia, in allen seinen Trainerstationen, egal wo er war, egal wo er ist. Er ist ein Motivator, ja, aber er kann nichts kontinuierlich weiterentwickeln und aufziehen. Irgendwie wird es ja jetzt auch beim HSV bestätigt, aber wie siehst du seine Rolle als Trainer, als von den Fähigkeiten her, kann er es machen mit diesem Potenzial?
Er muss es einfach machen. Er muss es allen zeigen, irgendwann. Er hatte bei anderen Vereinen oft auch nicht so die ganz große Chance, langfristig was aufzubauen. Also er hat ja meistens 2, maximal 3 Jahre bei einem Verein gearbeitet. Meist auch bei Vereinen, die viel höhere Ambitionen haben. Die Frage ist jetzt, hat der HSV ein klares Saisonziel? Wo soll die Mannschaft die Saison landen? Einstelliger Tabellenplatz, reicht das fürs Umfeld? Oder muss man schon wieder Richtung Europa die Plätze schielen? Man muss jetzt auch Bruno Labbadia wirklich mal die Zeit geben, wirklich auch mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich halte ihn für einen guten Trainer, aber er hat natürlich diese ganz großen Erfolge noch nicht vorzuweisen. Und das ist natürlich sein Makel. Und ich glaube, da verkrampft er auch manchmal ein bisschen dran, dass er genau weiß, ich komme jetzt hier nicht so richtig weiter. Und die Chance muss er jetzt nutzen. Er hat einen guten Kader zusammen, der für einen einstelligen Tabellenplatz reichen sollte. Also ich glaube, der HSV wäre mit Platz 9 oder 8 ganz gut beraten in dieser Saison. Und dann muss halt die Mannschaft und vor allem auch die Spieler müssen dann halt das umsetzen, was der Trainer will.
Ja. Kai, ich sag auch, oder ich habe jetzt festgestellt, in meinen Foren oder auch auf meiner Seite, dass schnell vergessen wird, was Labbadia eigentlich für den HSV geleistet hat. Und das wird gar nicht mehr in Betracht gezogen. Kannst du die Diskussion jetzt schon so in der Art und Weise, weil sie ist ja schon relativ forsch in manchen Fan-Augen, kannst du die schon nachvollziehen?
Ich finde es viel zu früh, um da in irgendeiner Weise über den Trainer jetzt zu sprechen. Also das hat die Vergangenheit gezeigt, dass da viel zu wenig Geduld bewiesen wurde beim HSV. Wenn man da jetzt schon wieder an die Personalie rangeht, dann halte ich das für falsch. Richtig ist, dass Bruno Labbadia natürlich gefordert ist jetzt, auch unter Druck steht aus diesen Spielern. Der Verein hat ja gut 30 Millionen investiert, jetzt eben auch entsprechenden Fußball zu bieten. Also ich würde das jetzt nicht mal unbedingt an einem Tabellenrang festmachen oder sagen, in dieser Saison muss es unbedingt mit Europa schon klappen. Das Wichtigste ist, dass eine Entwicklung zu erkennen ist und dass ein Fußball gespielt wird, der den Fans wieder mehr Freude bereitet als zuletzt. Und wenn man sich dann ohne nach unten gucken zu müssen durch die Saison bewegt, dann ist, glaube ich, schon viel erreicht und der nächste Schritt in der Entwicklung eben auch gemacht. Aber sollte Bruno Labbadia jetzt gelingen, aber das
Macht das?
Ja, also es ist eine, wie soll ich es sagen?
Schwierige Frage.
Man wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Mut noch wünschen von ihm oder auch bei so Spielern wie Waldschmidt, nenne ich jetzt mal, oder auch Finn Porath, die doch eine gute Vorbereitung auch gespielt haben, dass man denen einfach auch mal die Chance gibt, sich zu zeigen und da noch nicht. Also ich glaube, die Mannschaft ist stabil genug und gut genug, um ein oder zwei junge Spieler auch zu verkraften, selbst wenn die sich dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwer tun. Aber diese Fehler muss man ihnen dann auch zugestehen. Die Qualität bringen sie auf jeden Fall mit, um sich da durchzusetzen.
Ich sage auch immer, beziehungsweise ich sehe das einfach so, dass wenn ich jetzt wieder den Trainer wechsle und da ein neuer dazukommt, wie soll dann je ein Spielkonzept entstehen, weil der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, der kennt das Team nicht, der muss jetzt quasi mitten in der Saison sein Spielkonzept an die Mannschaft rantragen, die muss sich wieder umstellen, halte ich für schwachsinnig.
Bringt selten was, ne? Also meistens, wenn ja die ersten Blätter von den Bäumen fallen, dann im Oktober ist ja der erste Trainer mal
gekommen.
Ich hoffe es nicht, dass es Bruno Labbadia ist, aber dann gibt es ja schon wieder die erste große Unruhe bei irgendwelchen Vereinen. Aber wie du schon sagst, dann brauchst du wieder ein Dreivierteljahr, bis dann der neue Trainer sagt, ja, die Spieler habe ich ja gar nicht geholt, mit denen muss ich erstmal arbeiten und dann geht der ganze Theater wieder von vorne los. Ne? Also man sollte jetzt schon den langen Atem behalten und das jetzt auch mal gnadenlos durchziehen und die Saison mit Labbadia auf jeden Fall zu Ende bringen. Und wenn man dann nach der Saison zu dem Ergebnis kommt, wir haben keine Entwicklung erkannt, es geht nicht vorwärts, dann muss man halt eine andere Lösung finden. Aber in der Saison den Trainer zu wechseln, also macht wenig Sinn.
Er hat ja auch nur ein Jahr Vertrag, ne? Also beide Seiten halten
sich da.
Genau.
Ja.
Aber es ist ja letztlich so, Kai, Marco hat gerade schon angesprochen, er weiß nicht genau, ob sich der HSV ein klares Saisonziel gesetzt hat oder was überhaupt das klare Saisonziel sein könnte. Du hast jetzt gerade gesagt, wie es auch aus Fansicht sicherlich immer wieder zu hören ist, wir wollen attraktiven Fußball sehen, der uns begeistert, der uns mitreißt, der uns auch mal ein Spiel von den Socken haut, irgendwie ein 3-4-0, dann verliere ich mal wieder zwei Spiele, hab dann aber wieder ein 3-4-0, irgendwie sowas in der Art. Hat sich der HSV intern die Euroleague auf die Fahne geschrieben? Weißt du da ein bisschen mehr?
Dass man da in die Richtung schielt, das, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe jetzt oder gehe nicht davon aus, dass da jetzt klar formuliert intern das Ziel Euroleague ausgegeben wurde. Ne? Also man hat sicherlich Ambitionen, die Ambitionen sind andere als jetzt im vergangenen Jahr. Mittelfristig möchte man sowieso wieder nach oben kommen, aber diese Saison ist ja erstmal noch so als weiterer Schritt in diesem Umbruch, glaube ich, auch so vorgesehen. Also man darf ja nicht vergessen, es sind jetzt doch wieder sehr viele Spieler hinzugekommen und das muss sich natürlich erstmal auch finden. Natürlich auf einem anderen, höheren Niveau als in der Vorsaison, aber diese Zeit ja, muss man dem Verein oder muss man auch Bruno Labbadia erstmal jetzt auch noch zugestehen.
Marco, ist es denn beim HSV und dem Umfeld überhaupt möglich, einem Trainer so viel Zeit zu geben?
Tja, da wird sich Kai in der Medienwelt noch besser auskennen vor Ort, als ich jetzt, der noch in Duisburg wohnt. Selbst in Duisburg ist ja schon kritisch, und ja, wir haben nur zwei Tageszeitung. Naja, aber es ist immer schwierig. Die Medien machen natürlich Druck, ist doch klar, und die Fans sowieso. Und,
muss man da als Sportdirektor Beiersdorfer, muss man das dann mal ausblenden?
Kann man, glaube ich, nicht. Komplett ausblenden geht nicht. Beiersdorfer steht ja auch selber oft genug in der Kritik. Ja. Ist ja nicht so, dass er kein Fett wegkriegen würde. Natürlich ist es schwerer in großen Städten, zum Beispiel in Freiburg, mal ganz in Ruhe Christian Streich da 5 Jahre seinen Tanz aufführen zu lassen. Das kannst du dir natürlich in Hamburg dann auch nicht erlauben. Aber du bist ja schon in so einer Zwickmühle. Du musst dich immer jedem gegenüber verantworten. Und deshalb wird es da immer schwieriger, kontinuierlich zu arbeiten. Gerade bei diesen großen Traditionsvereinen. Das ist eine Herausforderung, aber bei dir müsste dieser gewachsen sein. Manchmal hat er ja so kleine Anfälle, wenn er versucht, alles so schön zu reden. Gefällt mir nicht so, also könnte ruhig noch ein bisschen mehr Klartext reden. Ich glaube, das wird ihm in Hamburg auch keiner übel nehmen, ne, weil man in Hamburg auch die klare Ansprache eigentlich sehr schätzt. Wenn er sich da vielleicht noch ein bisschen besser auch in der Öffentlichkeit verkauft und, wie Kai auch schon sagt, auch mal den Mut hat, die jungen Spieler zu bringen, nicht dann hinter den Alten verstecken und sagen, ja, ich habe ja die gebracht, die meiste Erfahrung haben, hat nicht funktioniert, dann kann das auch funktionieren insgesamt.
Mhm, eben, das wird ihm ja auch vorgeworfen, Kai, dass dieselbe Mannschaft spielt, mit der die seit Jahren jetzt schon spielt und dass da dann keine Weiterentwicklung möglich ist. Also, das ist auch so ein Hauptvorwurf, ne?
Ja, das hört man immer wieder und das ist im Kern, trifft das sicherlich auch zu, also dass Bruno Labbadia da ja immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchte und wie gesagt, am Anfang schon das ein bisschen mehr Mut, auch wenn es vielleicht dann mal schief geht. Ich glaube, dafür haben die Leute auch Verständnis und das, da wäre dann hinterher auch niemand böse, wenn da mal ein Spiel verloren geht. Aber jetzt mit den bekannten Namen in der Form so einfach weitermachen und dann hier und da mal in der 80. Minute einen von den Neuen reinzuschmeißen oder einen jungen Spieler dann mal so zu bringen, das ist, glaube ich, ein Weg, der dann auf Dauer problematisch wird und hier auch nicht so und dann nicht so gut ankommt, auch bei den Fans. Aber wie gesagt, das ist die Linie muss der Trainer vorgeben und es ist ja dann auch ein Zeichen von Stärke, wenn man es positiv auslegen möchte, dass er seine Linie da durchzieht. Ne? Aber es darf eben nicht in Sturheit oder ausarten.
Ja, er ist letztlich auch einfach dafür verantwortlich.
Genau. Ja. Und das weiß Bruno Labbadia eben auch, dass er natürlich nicht unbegrenzt dann Zeit hat oder auf Geduld bauen kann, sondern dass eben Ergebnisse auch kommen müssen. Das Fußball-Tagesgeschäft ist, steht dann außer Frage.
Es ist natürlich immer ein schmaler Grat zwischen ich bleibe meiner Linie treu und ich widerstehe dem dem öffentlichen Druck, wie es ein Mirko Slomka mal gemacht hat, als er katastrophal 2014 gestartet ist, jeder die neuen Spieler forderte und er, glaube ich, 8 Stück oder so direkt reinrotiert hat mit Julian Green und Kleber direkt. Und das geht ja auch. Ja, gegen Hannover, genau. Und da verlor man ja auch sang- und klanglos. Also man muss da, finde ich auch, wie du sagst, die goldene Mitte finden.
Aber die Sturheit ist ein gutes Thema. Das ist ja bei Trainern wirklich sehr beliebt, weil es ist ja oft so, dass wir Journalisten ja auch keine Ahnung haben. Wenn wir da ein bisschen mitreden und unsere Ideen einwerfen, wird meistens immer genau das Gegenteil gemacht. Also Peter Neuruhr ist auch so ein Kandidat, der dann stur sein Ding durchzieht und auch damit oft genug gescheitert ist. Meistens kein guter Ratgeber. Also auch die Trainer werden, man kann ruhig auch mal... mal Medien konsultieren, auch als Trainer. Man kann sich mal ein paar Ideen holen. Man muss nicht drauf hören. Würde, glaube ich, manchen Trainer mal ganz gut tun. Oder sich den Podcast ganz hören.
Ja, natürlich. Vielleicht
kommt Bruno Labbadia dann
schon. Ja.
Nein, aber es geht aber.
Den habe ich nächste Woche hier.
Es geht darum, dass die Trainer mittlerweile auch in so einer abgeschotteten Welt leben, habe ich den Eindruck, dass sie gar nicht mehr für irgendwelche Einflüsse empfangbar sind. Und dann wirklich zu Hause grübeln, vielleicht noch mit dem Co-Trainer zusammen und einfach nur sagen, was mache ich jetzt in dieser Situation und sich viel zu viele Gedanken machen. Echt? Anstatt einfach mal, geht doch mal in den Wald, geht mal eine Runde spazieren, ne? Und man nimmt mal 3 Stunden Zeit und dann denkt mal über die Aufstellung nach. Und vielleicht kann man auch mal von extern sich mal ein paar Ideen einholen. Also würde ich so machen, wenn ich Trainer wäre.
Mhm. Kai, ist Bruno so ein Typ? Also ich meine, man lernt ihn so eigentlich als sehr sportlich kennen, sehr fit, geht auch gerne joggen. Kannst du ihn dir, wie Marco ein schönes Bild gezeichnet hat, in seinem stillen, ja wahrscheinlich nicht kleinen Kämmerchen vorstellen, aber wie er dann da im Dunkeln grübelt, oder geht er da auch schon ein bisschen mit Herz ran, also mit Herzenswünschen?
Ja, absolut. Also ist ja ein sehr emotionaler Mensch, auch so abgedroschen, dass eben auch klingt. Der HSV ist für ihn kein Verein wie jeder andere. Also er hängt hier schon mit sehr viel Herzblut auch drin und macht sich da unheimlich viele Gedanken. Also dass er ein akribischer Arbeiter ist, der sich da nicht schont und diesen gleichen Einsatz eben auch von allen anderen einfordert, die mit ihm zusammenarbeiten, daran besteht gar kein Zweifel. Also
wie verantwortlich sind wir Medien, Marco hat das angesprochen, eigentlich genau? Wie können wir Einfluss nehmen? Ich hatte da auch mal einen Blogbeitrag zu verfasst. Warum kann man nicht auch mal, ich sag mal, im Verbund mit dem Verein agieren? Ich meine, mir wurde dann gesagt, es geht nicht. Die Medien sind wirklich nur dafür da, um die Realität abzubilden. Okay, das ist wahrscheinlich auch richtig, aber muss man nicht in manchen Situationen nochmal Fingerspitzengefühl zeigen und nicht alles, was rauskommt, direkt auf jedes Netzwerk hochladen und jede Aussage umdrehen, wo könnte irgendwas drinstecken, so meinte der Trainer das dann vielleicht gar nicht. Hat man da eine Verantwortung?
Ich denke schon, dass man die Verantwortung schon hat. Es sollte nicht zu einer Art Selbstzensur führen. Also wenn man der Meinung ist, dass bestimmte Dinge öffentlich gemacht werden sollen, oder dann sollte man das auch tun. Aber das Fingerspitzengefühl muss man natürlich beweisen. Und ich finde es auch immer gut, wenn man sich auch als Journalist manchmal ein bisschen zurücknimmt und eher auf längere Entwicklungen im Blick hat und nicht sofort aus einem Spiel Schlüsse für die weitere Zukunft zieht. Also dafür ist es im Fußball immer, kann das in der nächsten Woche ganz anders aussehen, und dem muss man auch Rechnung tragen. Also wenn man da wirklich immer sein Fähnchen im Wind hält und heute hat der Trainer alles richtig gemacht oder heute ist alles super und beim nächsten Spiel wieder nicht, dann ist das ein Auf und Ab, was, glaube ich, niemandem weiterhilft in der Beurteilung. Und da ist man eben in der Verantwortung, dass eben auch nicht dieses Auf und Ab dann sich durch die Berichterstattung trägt und dann irgendwo auch bei den Fans ein falscher Eindruck von den Entwicklungen gerade im Verein entsteht. Ne?
Stichwort roter Faden, Marco. Klaus-Michael Kühne zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch die Geschichte des HSV. Er hat sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet. Das kann man jetzt so oder so interpretieren, dass er sagt, abwarten, ob Labbadia das schafft. Bruno sagt aber auch richtig, er hat ja nur das gesagt, was wir intern auch besprochen haben.
Ja, das sind immer diese Spielchen. Kühne ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das ist natürlich einer, der gerne sein Geld gibt dem HSV, da kann er froh sein. Dann wäre natürlich schön, wenn er sich in der Öffentlichkeit dann aushalten würde. Ich weiß gar nicht, hat der richtige Ahnung vom Fußball, Kai?
Na, er ist glühender Fan, aber ja.
Aber er hat doch jetzt seine Berater, Struth, Dalmund.
Ja, das ist immer ganz gefährlich, wenn Leute dann mitreden und sich auch nicht äußern, die vom Fußball nicht so viel Ahnung haben. Da gibt es bestimmte kompetentere im Verein. Aber das ist ja immer, dann die Geldgeber wollen ja dann immer mitreden und sind natürlich dann auch bei der Presse sehr beliebt, wenn sie gerne mal ein paar Sprüche raushauen.
Der Kalmund ist ein Medientyp. Der
Kalmund zum Beispiel. Wir hatten damals in Duisburg Walter Helmich, den konntest du auch zur Tag und Nacht anrufen, der hat immer einen rausgehauen, aber der hat halt keine Ahnung vom Fußball. Das Problem ist, der bringt die ganzen Laden dann durcheinander und das darf dann nicht passieren. Und wenn er dann zu viel Einfluss hat und dann auch den Trainer öffentlich anschießt irgendwann, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Da muss natürlich Beiersdorfer sehen, dass er da den Deckel drauf hält und dann hoffen, dass es ruhig bleibt. Doch wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird es ruhig bleiben.
Kai, wir haben da ja auch in Hasewinkel schon zusammen drüber geredet, über dieses komische Gespann, sag ich mal.
Ja.
Hat Beiersdorfer denn da jetzt noch die Fäden in der Hand? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, als Verein ist man ja fast schon gezwungen, eben auch nach außen hin sich da eben in der Position zu zeigen, in der Position der Stärke, dass man eben vermittelt, dass man noch Herr der eigenen Geschicke ist. Es ist ein bisschen schwer zu durchschauen, aber es ist nicht von anzuweisen, dass sicherlich hinter den Kulissen Klaus-Michael Kühne da auch seine Meinung kundtut die Dinge auch erklärt haben möchte. Wer so viel Geld investiert, der macht das nicht einfach so, der gibt das Geld und sagt, macht damit, was ihr wollt in irgendeiner Form, wird er da schon darauf achten, dass das Geld auch in seinem Sinne eingesetzt wird. Das Klar. ist aber nochmal zurück zu dieser Aussage, die er da in dem Interview neulich getätigt hat. Also die fand ich jetzt gar nicht mal so brisant. Also es war so eine Aussage, da konnte eigentlich jeder das hineinlegen, was er hineinlegen wollte. Also wer jetzt raushören wollte, dass Kühne da Labbadia den HSV unter Druck setzt, der konnte das vielleicht so interpretieren. Aber ich denke, letztendlich hat er was gesagt, was jedem auch klar ist. Das ist ja ganz, ganz natürlich, wenn du über 30 Millionen in neue Spieler investierst, dass da die Ansprüche gestiegen sind. Also von daher, das ist, so sehe ich die oder interpretiere ich seine Aussage. Und das ist ja auch das, was beim HSV niemand bestreitet, dass man jetzt nicht nur sagen kann, es geht nur noch um Abstieg oder gegen den Abstieg.
Ja, das darf es ja auch nicht, ne? Weil wenn das jetzt alles scheitert, das Projekt mit Kühne, jedes Jahr an die 30 Millionen reinzupumpen, Marco, dann ist dem HSV quasi nicht mehr zu helfen. Wir gehen mal in die Zukunft und die nähere Zukunft ist englische Woche, Red Bull Leipzig. Rasenballsport Leipzig, ja, Entschuldigung.
Rasenball, ich weiß bis heute nicht, was das für eine Sportart ist, aber sonst.
auf jeden Fall Heimspiel. HSV tut sich chronisch schwer gegen Aufsteiger, vor allen Dingen zu Hause. Jetzt bezeichnet Bruno Labbadia Leipzig nicht als normalen Aufsteiger. Steckt dann eine Chance in HSV? Nein, Spaß beiseite. Was erwartest du vom Spiel? Wie muss der HSV vorangehen?
Ganz, ganz schwer. Zumal die jetzt natürlich mit der kompletten Euphorie kommen nach dem 1-2-Sieg gegen Dortmund. Also die werden da den Rasen umflügen.
Meinst du? Ich
glaube es, ja. Also die Leipziger sind richtig wild. Und die haben ja auch die Mannschaft so zusammengestellt, dass sie wirklich da richtige Beißer drin haben, wenn du so einen Dämme da siehst. Der Klostermann jetzt natürlich verletzt, auch für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Liga, richtig gutes Talent. Das wird eine Herkulesaufgabe. Es wird schwerer als in Leverkusen. Weil Leverkusen jetzt zum einen natürlich Heimspiel hatte und dementsprechend auch selber nach vorne agiert hat. Leipzig spielt da sehr viel kontrollierter und sie haben vorne ihre falschen Leute. Tja, also da 3 Punkte würde ich heute Stand jetzt nicht draufsetzen.
Mhm. Aber beim HSV ist es ja oft so, dass er dann überrascht.
Das stimmt, das könnte das Positive sein.
Ja, Kai, was glaubst du, muss der HSV gegen Leipzig das Spiel machen und damit tut er sich ja schwer? Oder pflügt Leipzig da den Rasen um und die nehmen das Zepter in die Hand und der HSV kann kontern im eigenen Stadion? Was glaubst du?
Ja, Leipzig ist natürlich jetzt anders als Ingolstadt keine Mannschaft, die sich da so zurückzieht und einen anderen Fußball spielt und mehr agiert, was vielleicht dem HSV etwas in die Karten spielt und entgegenkommt. Also unbestritten die Qualität, die Leipzig hat, bemerkenswert auch eigentlich gegen Dortmund die Aufstellung, das waren eigentlich größtenteils Spieler, die auch in der zweiten Liga auf dem Platz gestanden haben, die ja sich sich kennen, da wirkt alles abgestimmt, die Laufwege, jeder weiß, wo der Mitspieler hinläuft, und dann kommen eben die neuen, die Einwechselspieler und sorgen dafür, dass da nochmal die Qualität steigt. Also das ist schon ganz stark, was Leipzig da bisher in den ersten beiden Bundesligaspielen gezeigt hat.
Auf jeden Fall. Fakt ist aber auch, gewinnt der HSV das Ding, Marco, rede ich in einer Woche wieder über ganz andere Dinge und wahrscheinlich über auch eine richtig positive Stimmung in Hamburg. Ja, Europapokal will ich dann nicht anstimmen.
Ja, so schnell geht das ja. Weißt du, wenn jetzt Leipzig 4-0 weghaust, ist die Welt natürlich wieder in Ordnung, das ist klar.
Aber es ist doch schon krass, oder?
Aber die Chance, das ist natürlich auch die Chance jetzt für den HSV, ne? Jetzt zu sagen, gerade die Skeptiker, die jetzt schon wieder auf den Plan treten, die vom Gegenteil zu überzeugen. Leipzig wird natürlich, die gehen drauf. Also die spielen Pressing von der ersten Minute an, auch situativ dann. Da sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Ganz bitter wäre natürlich, wenn du direkt einen Trick kriegst, weil dann wird es auch schwer, gegen Leipzig noch was zu holen. Voll dagegen halt. Also in Leverkusen haben sie es ja von der Mentalität her alles in Ordnung, von den Zweikämpfen her. Das natürlich auch mal über 90 Minuten, nicht nur über 75. Und da ist auch Leipzig natürlich zu schlagen, ist klar.
Da dann aber auch wieder, du sagst, dem Pressing entgehen, ist ja quasi ähnlicher Spielstil wie Leverkusen. Gregoritsch rein?
Ja. Davon gehe ich stark aus, ja. Also ich glaube nicht, dass Bruno Labbadia große Umstellung vornehmen wird. Holtby wird er ersetzen müssen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ne? Oder kann er fit werden, bis Kai hast du da Infos?
Also er war auf jeden Fall wieder dabei,
ja,
ne?
Kann, okay. Ja. Vielleicht gibt es gar keine Änderung, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Giroud fällt ja noch aus, ne?
Giroud war individuell am Ball, aber es wird eng.
Das wäre dann natürlich Giroud natürlich wieder rein, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass er keine große Änderung vornimmt.
Ja, Kai, bring uns doch da auf den Stand. Wir können ja auch noch mal über Giroud reden. Der wurde ja heute zum Kapitän, zum neuen Alten gemacht, durch den Mannschaftsrat. Ne? Und du bist ja da auch, ja, sag ich mal, einfach näher dran. Ist er auch akzeptiert in der Mannschaft und führt er die Jungs da richtig gut? Oder wie ist das?
Ja, für mich jetzt keine wirklich überraschende Wahl oder Bestätigung des Kapitäns. Er hat seine Aufgabe da gut gemacht, ist in der Mannschaft anerkannt und von daher gab es eigentlich, auch wenn diese Entscheidung an sich jetzt ein bisschen hinausgezögert wurde, aus welchen Gründen auch immer, Bruno Labbadia hat gesagt, aufgrund der vielen Neuen sollte die Mannschaft sich jetzt erst nochmal ein bisschen länger kennenlernen, bevor man dann den Mannschaftsrat wählt, aus dem dann wiederum er den Kapitän berufen hat, aber die Entscheidung an sich, also ich wüsste auch nicht, wer es sonst hätte machen sollen.
René Adler?
Ist sicherlich ein Spieler, der genauso akzeptiert ist, aber ein Spieler da, einen Feldspieler zu haben, ist glaube ich, da auch der Faktor gewesen oder was jetzt gegen René Adler gesprochen hat, da einen Torwart zum Kapitän zu machen.
Hör ich da leise Kritik an Jogi Löw, der mal ein Neuer zum Kapitän gemacht hat?
Nein, das muss ja jeder Trainer so entscheiden oder letztendlich. Aber aus meiner Sicht ist das eine Personalie, die jetzt richtig entschieden worden ist.
Marco, der hat ja eine bärenstarke Hinrunde im letzten Jahr gespielt, Johan Giroud. Ja. Also seine beste Zeit beim HSV fast. War da auch wirklich der Leader. Dann kam sein Drüsenfieber. Er fand nicht so wirklich zu seiner alten Stärke zurück, auch bei der EM wackelig, ne?
Ja, er hat schon bessere Spiele gemacht, aber ich finde ihn immer nur als Spielertypen auch ganz wichtig. Also er hat natürlich ein, zwei Böcke auch manchmal drin und wie du schon sagtest, auch mit seiner Krankheit natürlich stark angeschlagen. Aber wenn er zur alten Form zurückfindet, geht an ihm überhaupt kein Weg vorbei.
Und dann mit Spajic in der Innenverteidigung, ich meine, du bist kein Fan von Emil Spajic, aber eigentlich war das doch ganz solide.
Ja, Spajic, ich
was genau missfällt dir?
Mir gefällt so einiges an ihm. Also er ist für mich kein, er antizipiert noch ganz gut, aber er baut in dem Spiel manchmal komplett ab. Also er hat manchmal so Blackouts von 10, 15 Minuten wenig, wo er gar keinen Ball mehr zum Mitspieler bekommt. Dann auch die obligatorischen Aussetzer dann, natürlich auch aufgrund seiner Spielweise, dass er halt auch charakterlich natürlich immer ein bisschen schwierig ist. In Leverkusen wissen sie ja, wovon ich rede, ohne die Geschichte jetzt nochmal aufwärmen zu wollen.
Ja, nee.
Kann ich noch nicht mal so wirklich begründen, deshalb auch so vom Typ. Es gibt ja Lieblingsspieler, es gibt Spieler, die man nicht mag, auch als Sportjournalist, auch wo man es nicht so raushängen lassen darf. Während der Übertragung muss man sich da auch mal zurückhalten.
Ja, ich schneid's raus.
Im Podcast darf man darüber reden, weil wir ja unter uns sind. Aber ansonsten ist Spajic einfach ein Spielertyp, glaube ich, der einem kurzfristig weiterhelfen kann, aber ich bin jetzt kein großer Fan von ihm. Also Jonathan Tah wird mir
ja, klar.
dann einiges besser gefallen.
Natürlich. Aber das ist leider vom Tisch die Sache. Geil, der Spalt hat ein Jahr Vertrag. Wen muss man denn dann da jetzt als Ersatz irgendwie aufbauen in Richtung Zukunft? Gideon Jung ist ja eher auf der 6 eingeplant, ne?
Na, ich gehe ganz fest davon aus, dass im Winter oder dann spätestens im Sommer da nochmal nachgerüstet wird, weil das ist ja absehbar, dass mit Emir Spalt irgendwann jemand nicht mehr zur Verfügung steht. Also ich traue ihm jetzt noch eine gute Saison zu. Er hat jetzt in der Vorbereitung natürlich auch lange gefehlt aufgrund seiner Verletzung mit dem Augenhöhlenbruch. Aber ich denke schon, dass er in dieser Saison auf jeden Fall nochmal eine Verstärkung oder eine Stütze dieser Mannschaft sein kann. Er macht mit seiner Routine eben vieles richtig, antizipiert gut und ist in der Innenverteidigung von allen Kandidaten, die da zur Verfügung stehen, noch einer der spielstärksten, der für den Aufbau noch ein bisschen was tun kann, wo doch Giroud und insbesondere Kleber dann auch große Defizite haben.
Ja, Kleber auf jeden Fall. Muss man leider so sagen, auch wenn er wirklich Potenzial hat, meiner Meinung nach. Zweikampfstark ist er.
Kleber ist ein guter Abräumer, ist unheimlich robust und setzt seinen Körper da auch gut ein in Zweikämpfen. Wenn dann nicht die,
brasilianische Leichtigkeit.
Ja, so Unachtsamkeiten, dann hat er immer mal drin und ist dann auch immer mal für einen richtigen Klops gut. Wenn er das abstellen könnte, dann wäre ein solider, guter, wirklich überdurchschnittlicher Innenverteidiger. Aber
ja, Marco, du hast kommentiert, Kleber, ich habe das gelesen, 29% Zweikampfquote für den Innenverteidiger.
Das spricht Bände, ja. Ist mir während des Spiels gar nicht so krass
aufgefallen. Mir auch nicht.
Also, ne, die Frage ist natürlich auch mal Statistiken, wie viel Zweikampf hat er geführt? Wie viele waren entscheidend? Wenn das natürlich ein Zweikampf war, irgendwo in der Ecke waren, das ist natürlich nicht so entscheidend. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich mag Kleber aber, also von der Spielweise her, von seiner Spielintelligenz auch her. Naldo ist so ein bisschen vergleichbar. Der brauchte auch lange Zeit, bis er dann wirklich in der Bundesliga dann auch begriffen hat, worum es geht. Jetzt hat er allerdings auch wieder gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht und steht dann aber wieder beim entscheidenden Tor natürlich 2 Meter zu weit weg. Ich weiß nicht, ob es eine brasilianische Mentalität ist, ob es da wirklich so ist, dass mal kurz einmal nicht aufgepasst wird und das dann auch direkt bestraft wird. Das ist natürlich bitter. Aber Kleber an sich ist das eigentlich ein richtig guter Fußballer.
Muss man ihm Zeit geben?
Ja, auf jeden Fall. Also Kleber würde ich jetzt nicht abschreiben. Ich würde lieber Kleber und Giroud in der Innenverteidigung sehen, als Giroud Spanisch. Ja, auch wenn es vielleicht ein paar mehr Gegentore gibt, aber ich glaube, für die weitere Entwicklung der Mannschaft wäre es sehr wahrscheinlich förderlich.
Zukunftsperspektivisch. Wir machen abschließend die Besprechung der Tipps. Kai, beginn doch mal. Was glaubst du? Ich meine, es ist jetzt echt ein schwieriger Tipp und ich werde da in 2 Tagen auch grübeln, wenn ich da in meinem Tippspiel meine Sache abgebe. Aus dem Bauch heraus, was gibt's für den HSV?
Ich tippe 2-1 für den HSV.
Ah, der Sicherheitstipp.
Ja.
Ja, so sicher. Ne?
Ja, eben. Ja. Du, Marco?
Ich tippe 1-1.
1-1. Ja, ich tue mich ja immer schwer, gegen den HSV zu tippen. Deswegen sage ich einfach 2-0.
So.
So, und dann haben wir das auf jeden Fall im Kasten.
Um für ein bisschen Optimismus zu sorgen bei den HSV-Fans, aber es war ja eigentlich immer so in der Vergangenheit auch, dass wenn es drauf ankam, dass die Mannschaft dann auch gewonnen hat. Ob das jetzt gegen Bremen in der vergangenen Saison war oder gegen Mönchengladbach. Das waren immer alles so Spiele, wo man vorher gedacht hat, jetzt müssen sie gewinnen. Und dann Hertha, noch ein gutes Beispiel. Von daher, das als kleine Begründung für den optimistischen Tipp.
Genau, vor allen Dingen unter Labbadia war es ja in den letzten Jahren immer so, dass die Mannschaft dann wirklich aus den Federn kam. Und er gilt ja auch wirklich als großer Motivator. Ich vertraue ihm da auch, ehrlich gesagt. Und ich möchte ihm da auch wirklich Zeit geben. Ich halte ihn als die richtigste Trainerentscheidung oder die wichtigste Personalie momentan beim HSV, weil er quasi alles macht. Er ist Bindeglied zu den Medien, finde ich. Du hast angesprochen, er redet ein bisschen zu viel schön. Aber meiner Meinung nach präsentiert er den HSV da einfach grundsolide nach außen hin.
Ja, und da gibt es auch nichts zu kritisieren. Ne?
Und kommuniziert eigentlich auch das Wichtigste zwischen Mannschaft und Medienwelt. Das halte ich eigentlich für ganz gut. Deswegen sorgt auch immer für Ruhe und gefällt mir eigentlich ganz gut, was er macht. Und es wäre jetzt fatal, da zu diskutieren. Das ist nur noch mal eine kleine Anekdote von mir. Wir sind soweit durch, die Stunde. Ich guck mal noch mal auf die Uhr. Ja, ist jetzt so gut gefüllt. Natürlich noch ein bisschen Werbung für euch beiden. Den Kai findet ihr auf Twitter @KaiBermann, alles klein geschrieben. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Postet auch immer wieder die letzten Details vor Spielbeginn, die, wenn die Mannschaft eingetroffen ist, oder auch ein paar Videos zu Labbadia etc. Ist immer ganz interessant, da reinzugucken. Ja, und der Marco Sport _Marco R natürlich da auch nochmal mit den brandheißen Infos zu DAZN, und auch wenn er mal unterwegs ist bei den Spielen, ist ja ganz schön viel momentan. Ne?
Im Moment, ja, es sind sehr viele Spiele. Mhm. Aber es macht ja Spaß, ist ja ein Traumjob. Also wir jammern auf hohem Niveau.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn wir manchmal schlechten Fußball sehen, ja, das kommt vor.
Aber da liegt ja dann die Kunst darin, das wieder zu transportieren.
Ja, genau, das schön zu reden. Nein, das machen wir natürlich nicht.
Kai darf natürlich hinterher schreiben, ja, war ein schlechtes Spiel. Ne?
Ah, das dürfen wir auch sagen, so ist es nicht.
Wenn es eins war, dann
ja.
Schreiben wir das auch.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, super, danke euch beiden, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ja, ging
flux vorbei. Ja, vielen super. Dank, Christian, für die Einladung. Ja, hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Danke.
Ja, ich finde, das können wir auch hoffentlich im weiteren Saisonverlauf nochmal wiederholen. Das werden wir sicherlich hinkriegen. Und hoffentlich dann können wir auch mal über einen Sieg reden, weil ich habe auch mal festgestellt, immer wenn ich Podcast mache oder ich rede öfters über ein schlechtes Unentschieden oder über eine Niederlage, als mal über einen überzeugenden Sieg. Es macht dann auch mehr Spaß, ehrlich gesagt.
Also schon nächsten Mittwoch.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Das werde ich wohl nicht hinkriegen. Da feiere ich Geburtstag.
Okay, ja.
Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Euch draußen viel Spaß bei der Folge. Könnt natürlich fleißig auf iTunes kommentieren. Da lassen, was euch gefallen hat, was nicht. Darüber würde ich mich natürlich freuen. Wir hören uns, ja, ich glaube schon am Sonntag wieder nach dem Leipzig-Spiel, vor dem Freiburg-Spiel. Und bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.